Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich hatte ja nie gedacht, Schriftsteller zu werden. Ich wurde es dann, wenn Sie wollen, aus einer gewissen Notwendigkeit, einem Zwang heraus, meine Erfahrung mitzuteilen. Es war damals meine erste Wandlung um 180 Grad herum vom Faschismus zum Sozialismus, wie ich ihn in der Sowjetunion erfahren hatte, auch mit allen Prägungen, in all den Utopien und mit all den begreiflichen Illusionen, die man als ein Konvertierter eben hat, nicht?
Ute Wegmann begrüßt Sie zu einem Büchermarkt zum 100. Geburtstag eines beeindruckenden Schriftstellers. Sie hörten ihn gerade. Es ist Franz Fühmann. Beginnt man erst, ihn zu lesen, wünscht man sich Zeit für sein Gesamtwerk. Das Judenauto, das Nibelungenlied, die Märchen, die auf Bestellung oder die Nacherzählungen Shakespeares, die Essays, zum Beispiel der Georg-Trakl-Essay, eine Auseinandersetzung über Legitimität und Wirkung von Literatur, auch seine Vorlesungen und Gespräche. Erwähnenswert hier seine Ausführungen über das mythische Element in der Literatur. Alle Gattungen bediente er, er war ein leidenschaftlicher Briefeschreiber und zudem ein bekannter Kinderbuchautor, vor allem bekannt in der DDR. Jemand, der viel über Franz Fühmann weiß und auch viel von ihm gelesen hat, ist der Schriftsteller Ingo Schulze, zugeschaltet aus Berlin. Geboren 1962 in Dresden, vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2021 mit dem Preis der Literaturhäuser. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Ingo Schulze.
Guten Tag, hallo.
Ingo Schulze, ich denke, Sie haben das gemacht, was mir noch vorschwebt: Fühmanns gesamtes Werk lesen.
Naja, ich glaube, ich habe noch nicht alles gelesen. Das ist ja auch ganz schön, dass einem noch etwas übrig bleibt. Aber er ist ein Autor, wie Sie das eigentlich in der Anmoderation gesagt haben. Wenn man mal angefangen hat, dann will man wirklich alles wissen, weil es letztlich ja zu einer großen Erzählung zusammengehört.
Nun sind Sie Jahrgang 1962. Sind Sie denn mit Fühmann-Büchern groß geworden?
Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh sein Buch »Das hölzerne Pferd« geschenkt bekommen habe. Das ist also seine Neuerzählung der Ilias und der Odyssee. Und da ich leider jemand war, der selbst nicht gelesen hat, habe ich mir das immer wieder vorlesen lassen. Und das war auch eines der Bücher, wo ich dann, wenn ich Langeweile hatte, dann doch auch zu bestimmten Stellen dann selbst nochmal zurückgekehrt bin und es gelesen habe. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, also weil es mir ein familiäres Verhältnis zur antiken Götter Welt sehr früh gegeben hat, ohne eigentlich, dass ich das gemerkt habe.
Wir sprechen darüber später noch, über diese Übertragung. Wie oder wo sind Sie denn Fühmann selber zum ersten Mal begegnet?
Ich bin ihm persönlich nie begegnet. Das ist bedauerlich. Ich habe auch erst vor einiger Zeit mal die ersten Filmaufnahmen gesehen. Also ich wusste gar nicht, wie er sich bewegt. Seine Stimme hatte ich schon mal gehört. Aber er war jemand für mich, wo ich wusste, wenn ich irgendwann mal was Vorzeigbares habe, also was Selbstgeschriebenes, dann schicke ich das Fühmann. Aber so wie ich, haben, glaube ich, ja fast alle gedacht, die in der DDR sich mit Schreiben abgegeben haben. Also er war ein großer Förderer junger Leute, berühmt geworden. Es ist ja seine Fürsprache für Wolfgang Hilbig und auch für Uwe Kolbe. Aber es war noch sehr viel mehr.
Ja, Sarah Kirsch zum Beispiel ja auch. Er war ja Mitglied der Akademie der Künste und engagierte sich immer für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Er munterte sie, ihre Meinung frei zu äußern, zu ihren Ideen zu stehen. Was bewegte ihn zu diesem Engagement?
Ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, weil ich es von ihm die Äußerung nicht habe, aber er war jemand, der natürlich auf die Zukunft setzte und am eigenen Leib erfahren hatte, was es für furchtbare Prägungen gab. Eben zuerst Faschist, dann Stalinist und dann hat er sich daraus gearbeitet unter großen Qualen und hat versucht, diese Nicht-Eindeutigkeit bis an sein Lebensende auszuhalten. Es ist ja nicht erst heute der Drang, dass man mit Eindeutigkeiten einfacher lebt, aber natürlich auch ärmer und vielleicht auch nicht so gut. Und da hat er gerade in den jüngeren Schriftstellerinnen und Schriftstellern ja Partner gesehen, die ihm etwas sagen können, was er nicht weiß. Also eine andere Generation Erfahrung haben, aber auch über andere Sachen Bescheid wissen. Und das war ja auch nicht so einfach in der DDR, was zu publizieren und da einen Fürsprecher zu haben, der, na jetzt komme ich an dem Wort Qualität nicht vorbei, aber der wirklich ein Gespür hat für etwas, das gut ist, sowohl in der Prosa als auch in der Lyrik. Das war natürlich eminent wichtig. Er war da nicht der Einzige, aber meiner Ansicht nach doch der, der da herausragte. Also vielleicht noch Heiner Müller, aber das war, glaube ich, enorm wichtig.
Franz Fühmann wurde am 15. Januar 1922 in Rochnitz an der Isar geboren. Es ist umso schöner, dass wir heute an diesem Geburtstag diese Sendung machen können, im böhmischen Riesengebirge, als Sohn eines Apothekers. Sein Umfeld bezeichnete er als kleinbürgerlich und geprägt vom aufkommenden Faschismus. Fühmann war klug und belesen und so schickte man ihn dann nach der Grundschule auf das Jesuitenkonvikt Karlsburg bei Wien. Dort hielt er es aber nicht länger als 4 Jahre aus und floh und beendete das Gymnasium in Reichenberg. Er trat damals einer Art Turnverein bei, es war aber eigentlich eine Vereinigung der Hitlerjugend, gehörte später der Reiter-SA an und dann der Wehrmacht. Seine Einsatzgebiete als Nachrichtensoldat: Griechenland und die Sowjetunion. 1945 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, absolvierte eine Antifa-Schule und wurde dort Assistenzlehrer. 1949 kam er zurück nach Berlin. Fühmann war nun überzeugter Kommunist, war von 1950 bis 1958 Parteiangestellter der NDPD. Aber schon seit 1956 stand er der DDR zunehmend kritisch gegenüber. Er hatte sich bereits aus dem Deutschen Schriftstellerverband abgemeldet und auch das Programm des Bitterfelder Wegs, der Einführung einer sozialistischen Nationalkultur, wollte er nicht mehr folgen, hat das verlassen. Fühmann veröffentlichte seit 1953, im Jahr 1958 wandte er sich bereits dem Kinderbuch zu, vom Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte, sein erster Titel. Die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 durch Truppen des Warschauer Paktes stürzte ihn in eine Lebenskrise, aus der er sich nur langsam erholte. Es blieb ihm stets ein Anliegen, das Freund-Feind-Denken zu überwinden, seine eigenen politischen Irrwege und Irrtümer zu benennen und zu reflektieren. Auch Funktion und Platz eines Schriftstellers seines Wertesystems. Und da möchte ich ihn nochmal zitieren: In meinem Wertesystem rangiert als oberster Wert die Wahrheit. Auch das hat er immer überprüft. Franz Fühmann starb am 8. Juli 1984 an einer Krebserkrankung. Nun steht im Büchermarkt am Samstag immer das Kinderbuch im Mittelpunkt. Fühmann war ja auch den Kindern zugewandt, hat ihnen durchaus einiges zugetraut in den Übertragungen alter Texte und auch zugemutet. Wenn ich zum Beispiel an Shakespeares Das Wintermärchen denke, da geht es um Wahnsinn, Eifersucht, Verrat, Ungerechtigkeiten, also die ganze Gefühlsbandbreite. Diese Dramen sind ja durchaus emotionale Herausforderungen.
Ja, er hat ja immer gesagt, also entweder erzählt man das ganz oder gar nicht und hat dann auch eigene Neuerzählungen, also beispielsweise zum Reinige Fuchs gibt es von ihm ein Nachwort, das ich sehr beeindruckend finde, wo er sagt, warum habe ich eigentlich aus innerer Zensur, es hat mich überhaupt niemand gezwungen, manche Dinge abgewandelt. Also Reinige Fuchs pisst den Wolfstindern ins Gesicht, bei Fühmann wird das ein gemischter irgendwie Zaubertrank und es geht eben so weit, dass er auch sagt, also ich rede hier nicht von Vergewaltigung, sondern er verkloppt die Wolfsfrau und da rechnet er doch mit sich ab und sagt, warum kann man das eigentlich nicht Kindern zumuten? Das ist natürlich eine heute ganz aktuelle Frage, vielleicht ist die heute sogar noch schwieriger oder die Situation schwieriger geworden als damals, aber er hat das immer reflektiert und als etwas gesehen, worüber man sprechen muss. Diese innere Zensur, das sagte er sehr oft, das war eigentlich das Entscheidende, dieser vorauseilende Gehorsam. Das war nicht unwahrhaftig, er dachte, so ist es dann doch richtig.
Er hat es abgemildert, ne? Aber dieses sich selber reflektieren und auch immer wieder in Frage stellen, ist ja so typisch für ihn. Reinicke Fuchs, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, das mittelalterliche Versepos von 1498 war von Goethe ja bearbeitet, von Igor Strawinsky in Musik umgewandelt und bevor es Janosch 62 bearbeitete, übertrug Fühmann es bereits 1961 in kurze Kapitel und löste es vor allen Dingen aus dem Versschema. Das war ja eine Geschichte, Ingo Schulze, die ihn doch faszinieren musste, denn es geht ja um Verführbarkeit. Hier haben wir anthropomorphisierte Tiere, die Tiere zur Erinnerung treffen sich am Friedenstag beim König, alle außer Reinicke Fuchs und die Tiere beklagen sich bitterlich über die Missetaten des Abwesenden. Der König möchte ihn zur Rede stellen, schickt hintereinander den Bären, den Hasen, den Kater, den Dachs, um den Fuchs zu holen. Es geht also um die Verführbarkeit jedes Einzelnen auf seine Art, letztlich durch eigene Schwäche, aber auch durch das Wort des Verführers. In diesem Fall sind es die schlauen Lügen des Fuchses. Aber genau das, die Verführbarkeit durch das Wort, hatte er Fühmann schließlich zweimal erlebt. Meinen Sie, hat es ihn deswegen gereizt?
Ich kann das ja nur als Leser beantworten, was mich daran fasziniert. Gerade beim Reinicke Fuchs, dass man für den Übeltäter letztlich doch Partei ergreift. Das ist der Klügste und er macht irgendwie auch klar, na, die anderen, so anders sind die jetzt auch nicht. Und das ist eine ganz moderne Ästhetik. Also die hat man schon natürlich bei Goethe oder im Versepos. Also wenn man heute eine Mafia-Serie sieht, aus Sicht der Gangster dargestellt, dann sagt man sich immer, wieso bin ich jetzt für die? Wieso bin ich auf Seiten dieses anderen? Und glaube, dieses Gut-Böse-Schema, das es ja also gerade in den 50er, 60er Jahren immer gab, das bricht er natürlich auch auf. Und was Sie sagen, das ist die andere Seite. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, diese unentwegte Verführbarkeit, wo man denkt, na, so blöd können sie ja nicht sein. Und da würde ich auch gerne nochmal sagen, dass Fühlmann eben damit wirklich so radikal umgegangen ist, wo er sagt, also das war für mich eine Frage der Freundschaft, ob ich zur SA gehe oder zur SS gehe. Und der Freund, der zur SS gegangen ist, der ist nach Auschwitz gekommen. Und das sagte 73 in seinem 22 Tage oder die Hälfte des Lebens. Und das war natürlich nicht nur in der DDR, das ist eigentlich für Gesamtdeutschland wichtig, dass einer aus dieser Soldatengeneration so klar seine Schuld auch benennt. Das hat er immer wieder getan. Auch wenn diese Schuld ihn dann natürlich wieder in dem Bewusstsein, ich habe da was gut zu machen, in das andere Extrem hat verfallen lassen und war strukturell dann wieder genauso drin. Und das sind Dinge, die man aber auch in seinen Neuerzählungen sieht. Das ist also gerade auch so beim Nibelungenlied, aber ganz stark, ich habe das jetzt nochmal gelesen und bin so fasziniert von dem Prometheus, also auch von gerade seinen antiken Nacherzählungen, die sich wirklich lesen. Das können auch Kinder oder junge Jugendliche lesen, aber eigentlich lese ich das so fasziniert und sehe das ganze 20. Jahrhundert drin. Also er hat eigentlich da eine gültige Form für die Mythen des 20. Jahrhunderts geschaffen in meinen Augen. Das ist meiner Ansicht nach auch noch gar nicht so gewürdigt worden.
Diese Übertragung, die Fühlmann geleistet hat, also Sie haben es schon erwähnt, das Nibelungenlied, die Geschichten der griechischen Mythologie, Irrfahrt und Heimkehr des Odysseus und Prometheus, die Titanenschlacht, Shakespeares Texte. Fühlmann war ja ein Meister auch darin, eine Atmosphäre so über detailreiche Beschreibungen herzustellen. Wie hat er denn zum Beispiel Homer übertragen?
Naja, er hat eben noch andere Quellen herangezogen. Und also erstmal werden die Götter sehr plastisch. Man vergisst sie nicht. Das ist ja manchmal, dass sie doch ein bisschen austauschbar sind. Bei ihm werden sie sehr, sehr präzise, auch man kann sagen psychologisiert, aber auf eine sehr eingängige, eigentlich im Mythos würde ich sagen, angelegte Art und Weise. Und er führt aber auch das soziale Denken durchaus ein. Also so, ich habe da als Kind da nicht groß drüber nachgedacht, aber es vermittelte sich mir sofort ein gesellschaftliches Bild, ohne dass mir das so bewusst wird. Und wenn ich das heute lese, bin ich wirklich begeistert und merke auch, wie er da Dinge differenziert, die mich als ja jetzt fast 60-Jährigen ganz, ganz unmittelbar ansprechen. Also ich lese das wie einen sehr guten Roman.
Wenn man jetzt nochmal zurückschaut auf die Shakespeare-Übertragung, er untertitelte die Bücher, die ja im Hinsdorf Verlag als Bilderbücher bebildert von Jackie Gleich herausgekommen sind, als ein Märchen nach Shakespeare. Es gab aber auch noch die sogenannten Märchen auf Bestellung. Dazu gehört zum Beispiel Anna genannt Humpelhexe oder Doris Zauberbein. Auch diese Bücher sind alle Anfang der 2000er Jahre von Jackie Gleich bebildert. Märchen und Mythen haben ihn immer beschäftigt und er hat sie aber auch ganz klar voneinander getrennt. Was bedeuteten ihm die Märchen? Er hat ja auch Märchen für Erwachsene geschrieben. Und wie benannte er den Unterschied?
Na, er hat eigentlich gesagt, dass Märchen gefallene Mythen sind. Also er meinte damit im Mythos, was für ihn ja ein Modell von Menschheitserfahrung ist, an dem wir die eigene Erfahrung messen können, wo wir mit unserer eigenen Erfahrung nicht allein bleiben. Und im Mythos sind die Widersprüche in einer Figur vereint. Da ist es immer ganz schwer zu sagen, das ist jetzt der Gute oder der Böse. Also die haben immer beide Seiten. Die haben was Faszinierendes, sie haben aber auch was Unheimliches. Nach Fühlmann, und ich finde, dass das schon stimmt, hält man das Märchen mit seinen ganzen Kapriolen, es gibt ja wirklich böse Hexen und es gibt ja da auch Gewalt und sprechende Tiere, also eigentlich sehr drastische Dinge, das hält man aber deshalb aus und deshalb ist das auch durchaus auch was für Kinder, weil die Figuren so klar sind. Also Gut und Böse sind relativ klar zu erkennen und in aller Regel gewinnt ja das Gute im Märchen am Ende. Also das hat auch was Bestätigendes und Ermutigendes. Aber bei Fühmann gibt es dann eben doch auch in den Märchen so den Versuch, durchaus auch den Zwiespalt wieder zurückzuholen oder eben auch wirklich die Parabel in seinem Sinne, also im Sinne der Aufmüpfigkeit herumzukehren.
Ich habe mich gefragt, ob Fühmann ab einer bestimmten Zeit auch in dem Märchen, in die Übertragung ein bisschen geflohen ist, um die Zensur zu unterwandern?
Ja, er hat sich eigentlich der Zensur immer sehr gestellt. Wenn ihm etwas klar war, ich denke, dann hat er das vertreten und nach Kräften versucht durchzuboxen, auf jeden Fall am Ende seines Lebens. Für ihn war meiner Ansicht nach war das so eine Fabulierlust, die er da nachgeben konnte und auch natürlich so etwas Wortspielerisches, was bei ihm ganz stark ausgeprägt ist. Also dieses berühmte Buch, was Sie wahrscheinlich selbst jetzt noch erwähnt hätten, die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel. Ich glaube, genau. Habe ich jetzt richtig zitiert.
Ja,
wo ich als Kind und auch noch als Erwachsener oft daran scheitere. Es hat schon fast, dadaistisch ist vielleicht schon fast zu viel, aber einfach so eine große Befreiung über die Sprache, aber auch ein Bewusstwerden der Sprache. Es hat auch etwas sehr Sprachkritisches. Wohin führen mich Worte? Wie leiten Worte mein Denken? Aber es war für ihn auch wirklich die Lust am Spiel und auch so eine gewisse Enthemmung.
Wir sprechen über Franz Fühmann, der heute 100 Jahre alt geworden wäre und zu dessen ehrenvoller Erinnerung der Schriftsteller Ingo Schulze ins Studio gekommen ist. Bevor wir gleich nochmal zu den Sprachspielen kommen, würde ich nochmal kurz zu den Märchen zurück. Ein Märchen muss erwähnt werden, weil es das politischste ist, das ich jemals gelesen habe. Eine fundamentale Kritik an der DDR, nämlich das Märchen Doris Zauberbein. Geschrieben hat er dieses Märchen in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 1982 Erst veröffentlicht wurde es 2004, also 20 Jahre nach seinem Tod. Und die Geschichte kurz skizziert: Doris möchte zaubern können, damit sie als Kleine von den Großen nicht mehr abgedrängt wird. Sie möchte aber auch mehr Farbe in ihren Alltag bringen. Sie wünscht sich endlich bunte Häuser und nicht immer nur graue. Sie kommuniziert mit den Störchen, die ihr erklären, dass sie lernen müsse, auf einem Bein zu stehen, dann könne sie zaubern lernen und sogar in die Weite schauen, über Grenzen hinweg. Doris Zauberbein gelingt das und sie wird, wie sie selber sagt, die Schützerin der Schwachen. Doris möchte für einen ganz kleinen Augenblick mit den Störchen nach Süden ziehen, müsste dann aber Storchengestalt annehmen und entschließt sich dagegen. Was für eine Geschichte. Einerseits ein Plädoyer für die Fantasie, andererseits ein klares Statement gegen das Weggehen. Das war für Fühmann ja keine Lösung. War das keine Lösung, weil er wusste, er würde dann ein anderer werden?
Ja, das hat er ja an vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen. Also wenn man nicht mehr anders kann, dann muss man weggehen, um sein Werk zu schützen. Aber er hat natürlich seinen Platz hier gesehen. Und bei aller Kritik oder gerade weil er so kritisch war und mit seinem Anspruch doch so davon nie abgelassen hat, er war natürlich für einen Sozialismus und sah im Westen nicht die Alternative. Deshalb hat er ja so gelitten, dass das eigene so vermanscht wurde und hat seinen Platz schon hier gesehen, auch wenn er darüber, glaube ich, oftmals verzweifelt ist. Aber für mich ist Fühmann-Lesen immer eine Ermutigung und dieses dezidiert hierbleiben, weil hier, darüber weiß ich Bescheid, hier weiß ich, wie die Auseinandersetzungen laufen, das ist mein Platz und solange ich sozusagen darüber nicht verstumme oder zerbreche, solange will ich das aushalten. Das sind natürlich im Westen ganz andere Zwänge und er ist ja leider wirklich bisher so ein Ostautor. Ich merke das sehr oft, dass viele im Westen also sagen, ja, wir haben den Namen gehört und dann ist es aber auch schön zu erleben, die Begeisterung, wenn sie dann sagen, ja, wieso ist der bisher an mir vorbeigegangen? Er war im Gegensatz zu anderen nie so im Westen präsent.
Ich habe mich gefragt, ob er überhaupt versucht hat, dieses Märchen zu veröffentlichen.
Das weiß ich nicht, aber... Mhm. Aber Gott sei Dank ist es jetzt da.
Gott sei Dank ist es jetzt da, genau. Ein Buch, das er definitiv veröffentlicht hat im Jahr 1978. Sie haben es schon erwähnt, die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel. Sprachspiele, bebildert von dem großartigen Künstler Egbert Herford. Dieses opulente Werk von fast 400 Seiten, durch das uns 5 Kinder führen, aber in dem uns auch Schopenhauer, Homer, Humboldt und ein türkischer Geist in Pumphose mit dem Namen Küslübütün begegnen, der sich selber als Internationalist bezeichnet. Das finde ich ganz toll. Dieses Buch zeigt, Sie haben schon gesagt, Fühmanns Spaß an Sprache, am Spiel, am Erfinden, am Nonsens und am Ernst. Und er spricht damit ganz kleine und ebenso große Menschen an. Wir hören ein Beispiel der Fühmannschen Sprachspiele. Die Geschichte vom Kleinen und aus unserem Radioarchiv, die von Jackie gleich bebildert, zum Geburtstag erscheint.
Es war einmal ein langer, langer Satz. Darin kamen schrecklich viele Uns vor. Und weil der Satz so lang war, konnten die Wörter gar nicht richtig aufeinander aufpassen. Und so lief ein Und aus dem Satz heraus und legte sich in die Sonne und ließ sich bescheinen. In dem Satz nämlich stand es zwischen lauter finsteren Worten, drum hatte es Sehnsucht nach der Sonne. Aber als es so dalag, schlief es ein. Und als es wieder aufwachte, war der Satz längst weitergegangen. Und das arme kleine Und stand mutterseelenallein in der Welt. Allein, das war noch schlimmer als zwischen Dunkel und Finsternis. Das kleine Und begann zu weinen. Da kam ein einsames, großes H auf seinen zwei Beinen einhergestelzt. »Ich bin auch so allein wie du«, sagte das große H. »Komm, gehen wir zusammen.« »Nein, ich will nicht«, sagte das kleine Und. »Da müsste ich ja immer zu bellen.« »Na, dann eben nicht«, sagte das große H und wollte um die nächste Ecke biegen. Aber die Ecke hielt es fest. »Bleib bei mir«, sagte die Ecke. Und das große Haar blieb. Das kleine Und ruhte sich im Schatten der neu entstandenen Hecke aus. Ein Weilchen lag es besänftigt im Blätterrauschen, dann begannen wieder die Tränen zu rinnen. »Ich bin so schrecklich allein«, schluchzte es. Da kam ein einsames großes M auf seinen zwei Beinen dahergewackelt. »Ich bin auch allein wie du«, sagte das große M. »Komm, gehen wir zusammen.« »Ich will nicht«, sagte das kleine Und. »Da müsste ich ja immer zu quatschen.« »Na, dann eben nicht«, sagte das M und wollte durch das Eck der Hecke. Doch die verleibte es sich ein und da wurde das schönste Heckmeck draus. Da musste das kleine Und lachen und solange es lachte, war es auch fröhlich. Doch als es zu lachen aufhörte, war es wieder traurig und mochte das Heckmeck gar nicht leiden. Es lief davon. »Ich bin so allein.« Und wer kam da die Straße herunter? Links der kleine Herr Kurz, rechts der kurze Herr Klein, die gingen in einen Möbelladen. »Komm zu uns, kleines Und«, sagte der kleine Herr Kurz. »Wir nehmen dich in unsere Mitte.« »Ich will nicht. Wenn wir dann wütend wären, würden wir die ganze Welt zusammenschlagen.« »Na dann eben nicht«, sagte der kurze Herr Klein, und sie gingen weiter. »Wer soll kommen, mir endlich zu helfen?«, schluchzte es. Da kam auch schon das Wehr daher. »Du hast mich gerufen, also muss ich kommen«, sagte das Wehr. »Wir wollen miteinander gehen.« »Oh ja, liebes Wehr«, rief das kleine Und. »Aus uns beiden wird wirklich etwas Schönes.« Und da schloss das große Wehr das kleine Und in seine Arme. Und da wurde ein W und R aus den beiden. Ein Wunder. Und wenn zwei sich umarmen, die sich mögen, wird das immer wieder ein Wunder sein. Das ist die Geschichte vom kleinen Und.
Das war eine gekürzte Fassung von »Die Geschichte vom kleinen Und« aus unserem Radioarchiv. Ingo Schulze, eine ganz wichtige Frage. Welchen Einfluss hatte Fühmann auf Ihr Schreiben?
Ich würde sagen, dass mich sein Literaturverständnis sehr geprägt hat. Also gerade durch seinen Essay, das mythische Element in der Literatur, in dem er versucht, meiner Ansicht nach sehr schlüssig zu erklären, warum wirkt Literatur, warum gehen uns diese alten Sachen etwas an. Und dieses Selbstverständnis, dass man letztlich die Geschichten von Liebe und Tod immer wieder neu erzählt, aber versucht, etwas von der eigenen Zeit, von der eigenen Erfahrung, wie auch immer, da hineinzugeben und damit das eigene Leben vergleichbar zu machen an Modellen von Menschheitserfahrung. Also das ist für mich wichtig und dass er sagt, eigentlich über die Literatur, über das dieses mythische Element, können wir uns austauschen. Also Dinge, von denen ich denke, das habe nur ich diese Erfahrung gemacht. Wenn ich dann ein Gedicht lese, ein Stück sehe, eine Erzählung lese, denke ich, genau das ist es. Aber ich kann es sozusagen außerhalb der Literatur jetzt mit wissenschaftlichen Erklärungen oder im Interview einfach nicht so sagen, wie es eine Geschichte, ein Gedicht und so weiter kann.
Franz Fühmann, der sich immer als ein Lernender sah, selbst wenn er ein Lehrender war. Franz Fühmann, der nie behauptete, recht zu haben, weil er im Leben oft genug erfahren hatte, dass er sich geirrt hatte. Franz Fühmann, der die jungen Menschen bestärkte, keine Angst vor der eigenen Meinung zu haben und sie zu äußern. Franz Fühmann, geboren 1922, gestorben 1984, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Ingo Schulze, ganz herzlichen Dank fürs gemeinsame Erinnern. Ich hoffe, wir haben Lust auf Fühlmanns Geschichten gemacht. Gerne hätte ich noch mehr gesprochen über Fühlmanns Vorlesung, das Mythische in der Literatur oder auch über seine weiblichen Figuren, die scheinbar Schwachen, die mutig und kraftvoll sich für ihre Rechte einsetzen. Aber das war der Büchermarkt. Mit nur einer Ausnahme erscheinen alle Bücher im Hinsdorf Verlag. Die Angaben finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Dort kann man die Sendung auch noch einmal nachhören, auch in der Audiothek. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.